es gibt wirklich viele Leute, die noch so in der Mode sind. Ich habe keine Ahnung davon. Dann merkt man aber, okay, gut, irgendwie über alle Altersklassen hinweg, es geht irgendwie allen so. Und es ist total in Ordnung. Und wir helfen uns gegenseitig und unterstützen uns da. Das war, glaube ich, so das. Und dann allgemein auch so, dass das Böse wirklich übelst einfach ist. Also ja, das war für mich, glaube ich, so der Aha-Effekt.
Eine neue Folge Money Stories wartet hier auf euch. Und zwar habe ich diesmal gesprochen mit Beatrix aka Trixi. Und von Trixi können wir alle lernen, wie man sich schon in jungen Jahren finanziell super gut aufstellt. Sie ist gerade mal 28 Jahre alt, aktuell in ihrem ersten Job überhaupt nach dem Studium und hat nicht nur bereits ihren Notgroschen angespart, sondern ihre Altersvorsorge einfach mal komplett geregelt, voll auch mal automatisiert, dass sie nur noch in ihr System einzahlen muss. Ihren Riester-Rentenvertrag hat sie kurzerhand einfach mal selbst durchgelesen und beurteilt und für zu teuer empfunden und hat sich dann weitere Hilfe geholt im weiteren Verlauf, unter anderem auch netterweise von mir. Wie genau sie das angestellt hat und welche Rolle auch ihre Eltern dabei gespielt haben, erzählt sie mir und dir und uns. Also viel Spaß mit der Money-Story von Trixi.
Salü, ihr Money Pennies, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money Stories. Heute spreche ich mit Beatrix aka Trixi. Sie ist 28 Jahre alt, also schon die jüngere Fraktion unter den, ich sag mal, aktiven Money Pennies, die sie auch wirklich angehen und was machen. Und ich bin sehr gespannt, liebe Trixi, was du uns so über deine Geschichte erzählst, über deine finanzielle Transformation. Herzlich willkommen erstmal und danke, dass du mit dabei bist und dir die Zeit nimmst.
Na klar, gerne. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch total, irgendwie so meine Geschichte und meinen Background ein bisschen teilen zu können. Genau. Und
super.
Hoffe, dass das irgendwie euch auch weiterhilft.
Genau. Bestimmt. Auf jeden Fall bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich kenne dich ja nun auch schon ein bisschen aus der Facebook-Gruppe und so weiter. Ja. Okay, bevor wir anfangen, stell dich doch noch mal kurz vor, was machst du irgendwie beruflich, gerne auch, keine Ahnung, familiärer Background oder so, was auch immer vielleicht ein bisschen Kontext gibt.
Genau, ich habe gerade erst meinen Abschluss gemacht. Ich habe einen Master in jetzt muss ich gerade erst überlegen, Verlags- und Handelsmanagement. Doch eher ein Orchideenstudiengang. Ist ein muss man so sagen, den gibt es in Deutschland, glaube ich, nur an der HTWK in Leipzig. Und der ist speziell ausgerichtet auf die Buchwirtschaft und ist aber im Endeffekt ist es BWL. Genau, und das ist auch so ein bisschen mein Background. Ich bin so ein bisschen Buchmensch. Ich lese auch total viel und total gerne. Da hat mir Corona jetzt echt geholfen, muss man sagen. Also es war so ein positiver Nebeneffekt von Corona. Genau, und wie gesagt, ich habe meinen Abschluss gemacht im Januar. Habe ich meine Masterarbeit verteidigt und habe mich aber schon letztes Jahr relativ früh dann beworben, bei einer Online-Marketing-Agentur hier in Leipzig. Also ich wohne auch in Leipzig. Und habe dann relativ überraschend ein Traineeship dort bekommen. Das habe ich gar nicht erwartet, dass es so schnell geht. Genau, und bin jetzt schon seit Dezember letzten Jahres im Traineeship und hoffe dann, dass ich Ende des Jahres dann auch übernommen werde. Also mir gefällt es auch super dort. Ich bin so ein bisschen fokussiert auf den Bereich Suchmaschinenmarketing. Genau, für alle, denen das nicht sagt, das ist total in Ordnung.
Google-Zeug.
Genau, Google-Zeug. Und also ich komme so aus der Studierendenfraktion sozusagen, so vom familiären Background. Meine Eltern sind nicht studiert, die sind so die typischen Arbeiter. Meine Mutter hat sehr, sehr lange in einem Verlag gearbeitet, deswegen habe ich das vermutlich auch studiert.
Ja.
Genau, und meine Eltern sind beide relativ, was Geld angeht, so ziemlich vernünftige Menschen. Also da war jetzt nie irgendwie, dass wir irgendwie Schulden gehabt hätten oder so, dass ich das mitbekommen habe. Wir haben auch
super.
Meine Eltern haben halt auch ein Haus gekauft, das schnell abbezahlt und so. Und deswegen habe ich so von meinem Geld-Background, denke ich, dass ich relativ gut schon ausgerüstet war davor oder zumindest schon wusste, okay, ich sollte nicht über meinen Verhältnissen leben und so. Und Genau, also das ist so der Background, mit dem ich in das Mentoring reingegangen bin.
Super. Spannend, ja, auch dass du quasi die Traineeship schon bekommen hast, bevor du überhaupt fertig warst mit Studieren, oder? Wenn du im Januar verteidigt hast und im Dezember schon, sehr gut.
Ja.
Das war doch dann ein schön sanftes Segeln in die Berufstätigkeit.
Auf jeden Fall. Also man macht dann, glaube ich, auch entspannter den Abschluss, weil man genau weiß, okay, danach war das was nicht.
Ja, und, dass das schon organisiert ist, da schon Haken dran, ne?
Mhm. Ja, also das hat mich total entspannt, deswegen war dann auch so ein bisschen der Abschluss war dann so nice to have. Weil in der Agentur war es jetzt auch nicht unbedingt notwendig, dass ich den Master habe. Ich hätte da auch schon mit dem Bachelor anfangen können. Der Master war so ein bisschen eher für mich, also es war so ein bisschen so ein Ego-Ding, gebe ich ehrlich zu. genau, und es war noch mal 2 Jahre Besinnung. Was möchte ich überhaupt? Möchte ich wirklich in der Buchbranche arbeiten oder ist das eher nicht so mein Ding? Weil es ist doch eine sehr spezielle Branche und ich liebe Bücher über alles, aber man muss sich wirklich überlegen, ob man da arbeiten möchte.
Und überleben kann.
Genau, überleben ist wirklich.
Der Versprecher war schon richtig.
Genau. Also in München von einem gewissen Gehalt zu leben, ist dann doch schon irgendwie schwierig, weil dort sind so die großen Verlage angesiedelt und schwierig.
Super, ja, dann nimm uns doch gerne mal mit auf deine Reise. Du hattest ja vorhin schon gesagt, du hattest auch das Mentoring gemacht, aber lass uns doch nochmal weiter zurückgehen. Wie war denn so deine finanzielle Situation vor einem Jahr, würde ich jetzt mal denken, daran kann man sich immer noch so ganz gut erinnern. Wie war die Lage? Hattest du Notgroschen? Hattest du irgendwie Schulden, BAföG oder sonst irgendwie was? Wie sah dein Konto aus?
ich glaube, ich bin so einer der Personen, die eine relativ gute Ausgangsbasis hatten. Also vor einem Jahr ging es mir auch schon finanziell relativ gut. Jetzt nicht so, was Vorsorge angeht, da war so ein bisschen Kind im Brunnen und so ungefähr. Aber was so Notgroschen angeht, das habe ich schon immer gehabt.
Super.
Das ist so ein Ding, was meine Eltern halt auch immer so ein bisschen nicht gepredigt haben, aber schon so ein bisschen so unterbewusst vermittelt haben, dass man eben ein bisschen Geld immer da haben sollte. Das ist immer so dieses genug Geld, damit ich noch zu den Eltern nach Hause fahren kann, so ungefähr. Und das ist, glaube ich, so das, was mir auch wirklich geholfen hat, schon unterbewusst immer was zurückzulegen und zu gucken, was sind so zukünftig die Dinge, die ich mir leisten können muss. Also es stand bei mir ja vor einem Jahr auch noch offen, wo es dann hingeht. Also kann ich in Leipzig bleiben oder muss ich eventuell irgendwie nach München, nach Berlin oder hast du nicht gesehen, ziehen? Und da muss man ja für den Umzug dann doch schon irgendwie ein paar tausend Euro einplanen. Gerade weil ich auch aus einer kleinen Wohnung ausgezogen bin jetzt letztens. Und da ist dann doch schon so dieses, okay, ich brauche eine neue Küche und ich brauche irgendwie noch neue Möbel und so. Und das ist schon, also das war so mein Mindset auch schon vor dem Jahr, so dass ich halt auch immer sukzessive gespart habe. Also
super, das ist ja echt schon mal gut. Also auch an Eltern, die zuhören, ja, das ist ein schönes Geschenk an die Kinder, wenn die schon, ich sag mal, unbefleckt mit Geld in Berührung kommen, ne? Und dass da schon gewisse Sachen einfach vorgelebt werden und vorgegeben werden, eben auch eine gewisse Sparsamkeit und Sicherheitsrücklagen zu bilden und so weiter. Also ich glaube, da bist du in deinem Alter mit 28 auf jeden Fall schon sehr, sehr weit vorne mit dabei, ne? Das auch schon so sortiert zu haben und auch so weitsichtig zu sein, so, ja, in welche Stadt wechseln muss ich umziehen und eine größere Küche und so, was wir das wohl so alles kosten. Das ist schon echt toll, ja.
Nee, das stimmt. Was bei mir in der Familie halt auch so ein bisschen das Ding ist, also mein Vater hat immer so einen Spruch, Geld muss arbeiten.
Also super.
Also wir haben halt, das ist halt auch darauf bezogen, okay, man muss auch mal in was investieren und so, damit man auch was zurückbekommt. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn es um Küche geht oder sowas, das war jetzt ein Kauf, den ich letztens erst getätigt habe, da muss man halt auch mal ein bisschen was investieren, damit man auch was zurückbekommt. Also es darf jetzt, muss nicht unbedingt das Billigste sein, aber schon, dass man so ein gewisses Bewusstsein hat, dass Geld halt irgendwie ein Werkzeug ist und das einem weiterhelfen soll. Und das finde ich echt so das Gute, dass ich halt nicht nur so diese Sparsamkeit, Sparsamkeit ist so das eine, was ich wichtig finde, aber auch, dass man sich mal was leisten kann, wenn man es kann, so dass man halt auch so ein bisschen entspannt so einen Umgang mit Geld hat. Ich meine, es ist auch ein bisschen so ein Vorteil von der Situation, in der ich mich befunden habe. Also mit Eltern, die halt nicht irgendwie irgendwie Schulden hatten oder mit Engpässen zu kämpfen hatten oder so. Deswegen, also ich will da jetzt gar nichts zu anderen sagen, die sagen, okay, ich muss jeden Cent umdrehen oder
absolut.
So.
Aber
wenn man in der Position ist, zu sagen, okay, ich kann mir auch was leisten, dann ist es auch ganz schön zu sagen, im Urlaub kann ich mir irgendwie mal ein schönes Oberteil kaufen oder so, einfach um mich dann mal im Urlaub dann außerhalb des Urlaubs wieder dran zu erinnern und so. Das ist schon, ich glaube, das sind so diese beiden Dinger, die man, glaube ich, gerade auch bei Kindern vielleicht beachten muss, dass man so ein bisschen noch mit so was Positivem
belegen kann. Ja, ich finde, du hast gerade eigentlich ganz schön gesagt, eigentlich so eine Entspanntheit, ne? So ein entspannter Umgang mit Geld. Also ja, Sparsamkeit auf der einen Seite, aber ja auch nicht, um halt einfach nur sparsam zu sein, sondern dahinter ist ja auch ein gewisses Ziel, ne? Also ein Vermögen aufzubauen oder halt auf gewisse Sachen dann zu sparen, um die sich dann auch leisten zu können. Und was ich auch einen schönen Aspekt finde, ich auch so dieses Qualität, ne? Also die Amerikaner sagen immer, don't be cheap. Und am Anfang habe ich so überhaupt nicht verstanden, was meinen die mit sei nicht billig. Aber genau das, ne? So dieses nicht am falschen Ende dann zu sparen und immer alles auch billig zu kaufen und dann muss es irgendwie erneuern und weiter. Ja, cool. Und wie war denn dein Bezug zu Geld oder so dein Geld-Mindset? Hattest du da irgendwelche Blockaden oder so? Oder warst du schon immer so, ja, irgendwie so super entspannt?
Also ich hatte jetzt nicht so dieses, wer Geld hat, ist irgendwie ein schlechter Mensch oder sowas. Also ich glaube, dass so mit einem, also es gibt so eine Geldgrenze, wo man sagt, okay, ab da verliert man so ein bisschen den Bezug zur Normalität. Aber ich glaube, das ist weniger dem Geld geschuldet und mehr dem Lebensstandard, den man dann hat. Also wenn man sich so Superreiche anguckt, keine Ahnung.
Die Geissens.
Nicht mal die Geissens. Ich glaube, die sind noch relativ entschlossen, auf mich zumindest relativ bodenständig. Aber wenn man sich so US-Milliardäre anguckt oder so, die dann halt also ich glaube, das liegt halt weniger am Geld und mehr so, dass sie einfach nicht so die Notwendigkeit haben, irgendwie in den Supermarkt zu gehen und zu vergleichen und zu gucken, okay, was gibt's Neues und so. Ich glaube so, es ist schon so, dass es bei mir Geld wirklich ein Werkzeug ist und dass ich es immer so empfunden habe. Also es ist war jetzt nicht so bewusst für mich, das habe ich jetzt erst auch durch so ein Buch, was ich gelesen habe, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, aber da geht es auch um Umgang mit Geld und Geldpsychologie. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, dass man Geld wirklich als Werkzeug bezeichnen kann.
Ja.
Aber es war für mich schon relativ einfach, dann gerade ins Mentoring zu gehen und dann nicht so behaftet zu sein. Also ich glaube, das war für mich schon einfacher.
Ja, das ist, glaube ich, echt super spannender Punkt, ne? Weil viele Frauen haben ja überhaupt da schon mal eine Grenze, ne? Zu sagen, oh nee, Geld ist schmutzig oder nee, will ich mich denn jetzt mit befassen? Eigentlich nicht, weil Glaubenssätze 1 bis 18 im Unterbewusstsein halt schlummern. Da scheinst du ja wirklich von deinem Elternhaus und von deinem Umfeld auch wirklich, ich sag mal, eher ein positives Money-Mindset auch mitbekommen zu haben. Das ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr viel wert. Auf jeden Fall, wenn man da nicht so hart gegen krasse Überzeugungen, die irgendwie schon 40 Jahre in einem schlummern, da dagegen angehen muss. Das ist nochmal richtig Arbeit. Deswegen ist es bei eigentlich allem, was ich mache, alle Kurse und so weiter, ist ja Mindset immer ein sehr, sehr großes Thema.
Ja.
Okay, ich spannend, ja. Und das heißt, Altersvorsorge war da aber noch kein Thema, so vor einem Jahr. Aber Notgroschen hattest du schon. Und das heißt, was war dann das Ziel für dich im Mentoring? War es dann, Altersvorsorge zu regeln, oder?
Das auch. Also es ist, also ich glaube, es war so ein bisschen, ich hatte so ein grundlegendes Interesse an Börse. Habe ich schon so ein Jahr ungefähr davor entwickelt. Ich glaube, da habe ich dann auch deine Webseite gefunden, würde ich denken.
Ja, da gab es schon, ja.
Also es war auf jeden Fall so ein, es war ein relativ kurzer Abstand, dass ich die Webseite gefunden habe und dann eben den Kurs gesehen habe.
Ja.
Und da war ich aber gerade noch im Studium und dann war halt Master und so. Ja. Und dann war es für mich so in dem Zeitpunkt, okay, jetzt muss ich mich da selber anlesen. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und das ist, glaube ich, manchmal so das Problem, dass man nicht wirklich weiß, wo man anfangen soll.
Das ist echt das Nummer-eins-Problem. Ja,
ja,
wo soll ich anfangen? Wo ist der Anfang des Fahrens? Ja, das ist ein ganz großes Thema, ja.
Und auch so vertrauenswürdige Quellen finde ich, glaube ich, echt schwierig zu finden, weil man halt so mit diesen ganzen Kursen, wo dann immer so das schnelle Geld versprochen wird. Und das finde ich halt so, das ist halt irgendwie dann auch teilweise echt fies, wo ich dann, also da bekomme ich dann auch immer ein schlechtes Gefühl, wenn dann versprochen wird, du kommst innerhalb von kürzester Zeit so und so viel, verdienst du dann. Und ich denke mir so, ja, das klingt jetzt genau.
Okay, cool, genau.
Ja.
Und wie ist denn deine Situation jetzt? Also ich hoffe mal, dass der Notgroschen immer noch da ist oder zumindest ein bisschen was für den, obwohl Umzug ist kein Notfall, das hast du ja wahrscheinlich separat angespart. Aber Altersvorsorge und so weiter, wie ist denn da die Lage? Also was ist jetzt dein Status quo heute?
Mhm. Ich gehe mal von Anfang an durch, also Notgroschen ist noch da. Ich habe glücklicherweise Finanzspritzen von meinen Eltern und von meinem Großvater bekommen, deswegen das hat super geklappt, aber ich hatte auch so ein bisschen das Budget von vornherein irgendwie festgesteckt, sodass es halt nicht total aus dem Rahmen gefallen ist. Jetzt durch die finanziellen Hilfen kann ich halt einfach noch ein bisschen was zurücklegen und kann dann eventuell den Notgroschen noch ein bisschen aufbauen. Ich muss mir erstmal wieder einen Überblick verschaffen, weil ich so viel Geld immer rein und raus ging. Das war so ein bisschen die letzten Wochen ein bisschen irre, aber der Notgroschen ist auf jeden Fall noch da. Genau, dann die Altersvorsorge. Bei mir war es nicht ganz so extrem wie bei dir, weil deine Altersvorsorge-Geschichte, die war ja, also die fand ich so ein bisschen augenöffnend.
Ja, die war auch schon irgendwas. Du hattest schon irgendwelche Verträge oder was?
Genau. Also ich hatte schon einen Vertrag, ich habe mich noch nicht dolle damit beschäftigt. Das war so ein ich kaufe mich von den Sorgen frei Vertrag, sagen wir es mal so. War bei einem lokalen Finanzinstitut, ich möchte keinen Namen nennen.
Ja, okay.
War es halt so ein riesiger Vertrag, den vermutlich ziemlich viele Leute aufgeschwatzt bekommen. Und wo man danach so denkt, also ich habe mich schon, ich kann mich noch so dunkel dran erinnern. Schon beim Unterschreiben dachte ich mir so, irgendwie diese fünf Minuten einleitendes Gespräch, die du da dazu hast, war das jetzt so voll das Geniale? Also, und dann weiß man halt irgendwie, ja genau, also man weiß halt nicht so richtig, was man da abgeschlossen hat. Und
Was hast du mit dem Ding gemacht? Hast du das noch? Oder hast du es nochmal
prüfen lassen? Ich habe es wirklich prüfen lassen, ja. Also ich habe dann wirklich Honorarberatung auch engagiert und habe dann gesagt, okay, wir gucken da jetzt nochmal. Obwohl, nee, das habe ich nicht prüfen lassen. Ich habe selber geprüft. Das ging dann doch recht gut. Ich bin dann so diese ganzen, es gibt ja diese Alpha, Beta, Gamma-Kosten, bin ich durchgegangen und dann habe dann gesagt, okay, gut, nee. Ja, viel, viel zu teuer. Und ich glaube auch jedes Mal, wenn ich den Betrag erhöht hätte, hätte ich nochmal irgendwie Verwaltungsgebühren bezahlt. Deswegen, dann habe ich selber gesagt, okay, wir brauchen das nicht zu prüfen, das ist Müll.
Ja, okay, genau. Spannend. Und hast du dann was anderes versicherungsmäßig gemacht?
Genau. Ich habe dann den Vertrag, habe ich da übertragen lassen. Es gibt jetzt irgendwie, dass man zumindest einen Teil des Betrags dann rüberschiften kann in einen neuen Vertrag. Zumindest bei Riester geht das ja. Und dann habe ich das noch kombiniert mit Rürup jetzt, weil ich dann doch ein bisschen mehr angelegt habe, als man bei Riester so maximal anlegen sollte. Und dann fließt noch ein kleinerer Betrag eben zu Rürup rüber. Und das war so die Strategie, die ich mir dann mit einem Honorarberater zusammen irgendwie ausgedacht habe. Und diesmal habe ich mich auch sehr viel besser damit gefühlt.
Ja, cool. Ja, das ist ein Unterschied, ne? Ob man die ganze Zeit was ja bei mir auch irgendwas in der Schublade liegen hat, so, da ist irgendwie so ein Bauchschmerzthema noch und man weiß nicht, was genau. Oder ob man irgendwie sagt, ja, cool, es ist total klar, ich habe das verstanden, was das ist und es macht alles total Sinn und ich muss keine Angst haben, dass wenn ich in Rente gehe, dass mein Berater sowieso nicht mehr lebt und ich da stehe und denke, ja, toll, so war es das jetzt. Schön, ja, das klingt doch gut.
Ja, super. Nee, dieses Mal habe ich mir auch die Verträge wirklich durchgelesen. Vielleicht nicht Wort für Wort, aber ich habe so das, wo ich so gesagt habe, okay, so die Konditionen lese ich mir diesmal wirklich durch, damit ich auch wirklich weiß, was ich da unterschreibe und so, macht man dann doch irgendwie zu selten. Und bei so einem Vertrag, der wirklich jahrelang für mich Geld anhäufen soll, dann ist es auch wirklich
wichtig. Wo halt auch so viel dranhängt, ne? Also wo es dann irgendwie auch, also mit 67 braucht man sich dann nicht mehr wundern, dann ist es halt irgendwie zu spät.
Ja, verstehe.
Ja. Okay, genau. Spannend. Das heißt, Notgroschen steht noch, Umzug hat gut geklappt. Und Altersvorsorge hast du quasi aufgeräumt, Riester, den einen Riester raus, einen neuen Riester rein, noch in Kombination. Und was machen Aktien, ETFs? Konntest du da auch irgendwas machen für dich?
Genau, ja. Ich habe ja das Mentoring gemacht, wie ich schon erwähnt habe. Und ja. Da war ja schon von Anfang an das Ziel, dass wir am Ende des Mentorings investiert sind oder dass zumindest das geplant ist, war dann doch ein bisschen schwierig mit Corona, weil dann irgendwie scheinbar alle sich auf die Broker gestürzt haben und die ganzen, also so meine Mit-Money-Pennies waren dann immer so in dem Modus, ich erreiche niemanden, ich würde gerne so diese Verifizierung machen, die man dafür machen muss, über Telefon oder über so Video war es ja meistens. Ja. Genau, und es war einfach kein Reinkommen. So. Also ich hatte da sehr, sehr viel Glück, dass ich scheinbar den letzten Tag vom Ansturm bekommen habe. Und ich habe eine Stunde gewartet und dann war ich durch, so ungefähr. Also irgendwie gebügelt und dann noch gewartet.
Der frühe Vogel, ne?
Genau. Ja. Ja, und dann habe ich auch sofort investiert. Also ich habe meine ETFs auch relativ schnell gefunden. Ich war jetzt nicht so, ich gebe ehrlich zu, ich habe jetzt nicht den coolsten ETF genommen, weil mir vor allem auch so die Verwaltungskosten sehr wichtig waren. Und deswegen war es bei mir relativ einfach, einen zu finden, ich bin in zwei investiert, die passen. Mhm. Und das war echt, also das hat für mich auch gut geklappt und ich habe auch das Gefühl, dass ich verstanden habe, was ich da getan habe, was ja fast gut ist.
Schön, aber dann bist du ja voll ausgestattet, würde ich sagen. Also Grundlagen, Versicherung für die Grundsicherung und ETF-Sparplan für den Lebensstandard dann im Alter. Genau. Und jetzt habe ich schon gesagt, also mit 28 bist du ja relativ jung, auch sich um dieses Thema so zu kümmern. Gab es da, oder was war so der Auslöser dafür? Hast du irgendwann gesagt, ja, jetzt irgendwie so Berufseinstieg, da muss ich mir da irgendwie Gedanken machen? Oder wie bist du so in das Thema reingeschlittert, während andere halt irgendwie Party machen?
Macht man in meinem Alter noch Party? Ich habe keine Ahnung.
Ich bin schon lange nicht mehr. Ich bin seit 20 Jahren raus.
Gefühlt sind auch in meinem Alter alle schon so auf Netflix umgestiegen.
Ah, ja, okay, das ist dann das neue Ding. Okay, verstehe. Aber gab es irgendwie einen Auslöser oder hast du einfach gedacht, jetzt mache ich das mal?
Also es gab jetzt nicht so dieses initiale Eureka. Ich habe jetzt irgendwie den Beitrag gesehen und jetzt muss es aber losgehen. So war es nicht. Aber ich habe ja schon gesagt, dass ich ungefähr von einem Jahr davor bevor ich das Mentoring angefangen habe und bevor ich halt investiert war, so drüber nachgedacht habe, dass ich vielleicht doch mal was investieren sollte, weil ich hatte dann doch irgendwie ein bisschen mehr als Notgroschen auf dem Konto und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich kann das jetzt fest anlegen, aber ich habe schon von meinem Vater mitbekommen, okay, so die Festzinsen sind jetzt auch nicht mehr das, was sie früher mal waren, so ungefähr und keine Ahnung, also für 10 Jahre will ich dann irgendwie auch nicht anlegen, so fest, weil man weiß ja nie, was ist so ungefähr.
Ja.
Und das war das. Und ich hatte auch immer so diesen Riester-Vertrag im Hinterkopf, wo ich immer so gedacht habe, okay, gut, also darum muss ich mich auch kümmern. Und dann war so dies, was ich auf deiner Webseite auch gelesen habe, war so schon ein bisschen ein Auslöser, dass ich mich in Kombination um beides irgendwie kümmern kann. Also dass ich mir ja nochmal angucken kann, okay, wie sieht das im Alter aus? Wie groß wird die Lücke sein? Weil ich glaube, jeder hat mal so zumindest am Rande mitbekommen, okay, es gibt da diese Altersarmut bei Frauen, vor allem bei Frauen, also klar auch bei Männern und so, aber bei Frauen ist es ja besonders drastisch und ich glaube, das hat jeder mal mitbekommen und darum wollte ich mich halt schon irgendwie kümmern und da ist es halt wirklich am besten, wenn man relativ früh anfängt. Also ich sag mal, ich habe immer das Gefühl, dass ich schon relativ spät dran bin. Also ich glaube, wir hatten auch irgendwie beim Mentoring eine Teilnehmerin, die hat 24, 25 rum.
Also da noch ein bisschen jünger. Also auf jeden Fall, ich sag mal, frühe Studentin.
Ja, genau.
Kann mich auch noch dran erinnern. Ja, ja.
Und also ich dachte mir so, also hätte ich es da gewusst oder gemacht, wäre ich noch zufriedener gewesen. Also nicht, dass ich unzufrieden bin, aber es wäre noch besser gewesen.
Leichter. Ja, klar. Ja, verstehe
genau, ich. Genau, ja. Weil ja auch so diese Mindestanlage pro Monat ist ja wirklich gering. Oder wenn man sagt, okay, ich schaffe es nicht im Monat, dann kann man es ja auch sagen, okay, im Vierteljahr lege ich mal 25 Euro an. Also das ist halt wirklich so dieses, dass, wenn man das Hintergrundwissen hat, dann ist es schon so dieses, ach, ich hätte doch früher anfangen können.
Ja, klar. Vor allem, wenn man dann auch merkt, so, oh, ist ja doch gar nicht so irgendwie das Hexenwerk, ne? Funktioniert ja irgendwie alles. Und wie machst du das jetzt? Also du bist ja jetzt gerade in deinem ersten richtigen Job sozusagen. Mhm. Wie hast du dir das System aufgebaut? Also gehen immer, weiß nicht, x Prozent von deinem Gehalt, geht das direkt in die Sparpläne oder vielleicht auch gerne, wie viel ist da? Also sind es 10%, 15, 20? Wie hast du das so für dich organisiert, dass es jetzt so wenig Arbeit wie möglich wahrscheinlich auch ist?
Ich glaube, also ich habe da so die Strukturen aus dem Mentoring wirklich sehr stark benutzt. Also wir haben da ja durch eine Tabelle ermittelt, okay, was ist so die Grundsicherung, was muss da reinfließen? Und das fließt alles in Rürup und Riester, genau.
Ja.
Und dann fließt noch ein gewisser Anteil, der mir später dann so meinen Lebensstandard absichern soll, der fließt dann eben in die Aktienprodukte, in die ETFs. Also sind halt wirklich nur ETFs. Genau. Und ich bin mir gerade unsicher, ist es ein Drittel? Aktuell noch nicht. Aber das ist auch einfach dem Umzug geschuldet und dass ich so ein bisschen zurücklegen wollte noch zusätzlich. Ja. Deswegen ist es jetzt nicht genau ein Drittel. Aber es ist schon so viel, dass ich sage, also wenn ich das kontinuierlich weiter so führe oder noch ein bisschen erhöhe dann insgesamt, dann reicht es auf jeden Fall, um meine Alterslücke so gering wie möglich zu halten. Also, dass ich zumindest den Lebensstandard, den ich jetzt habe, noch aus dem Studium raus sozusagen, dass ich den zumindest halten kann. Also der ist jetzt nicht so besonders hoch, muss man sagen. Ich habe den so ein bisschen auf Basis von dem berechnet, wie ich aus dem Studium gekommen bin. Das ist vermutlich für alle, die irgendwie schon länger arbeiten und irgendwie ein Haus
haben. Unvorstellbar.
Es ist so total unvorstellbar, aber ich finde, man kommt mit wenig aus und dadurch, dass ich halt, ich bin so ein, naja, so, ich bin nicht genügsam sagen, aber ich bin so ein Mensch, der mit wenig Geld auskommt, sag uns mal so, solange ich irgendwie Zugang zur Bibo habe, also zur Bibliothek irgendwie ein Fahrrad und da geht's bei mir los. Also das ist halt so das, was ich brauche, aber der Rest, meine, was weiß ich auch, was in 40 Jahren ist, ne? Also, keine Ahnung.
Und also ich meine, du stehst ja noch ganz am Anfang deines Berufslebens auch. Das heißt, es wird ja tendenziell mehr Geld reinkommen, wahrscheinlich sehr viel mehr Geld, auch in dem Bereich, in dem du arbeitest. Von daher ist das ja super, wenn du sagst, also mit dem, wie es jetzt, was ich jetzt wegspare, werde ich schon gut über die Runden kommen. Da haben wir alle inflationsbereinigt und so weiter schön ausgerechnet. Das heißt, wenn du dann noch was on top setzen kannst, ist ja perfekt, ne? Also erstmal so das Plateau unten schön zumachen, dass das safe ist. Cool, das klingt echt richtig gut. Ich glaube, da beneiden dich gerade sehr, sehr viele drum.
Aber es ist wirklich auch geschuldet dadurch, dass ich halt so relativ früh angefangen habe. Also ich glaube, hätte ich später angefangen, wäre es mir wie vielen anderen gegangen, die gesagt haben, okay, ich habe hier immer noch eine riesige Lücke, weiß gar nicht, wie ich die auffüllen soll, also müsste ich jetzt irgendwie noch drei andere Jobs annehmen. Das ist wirklich nur dem geschuldet. Also das ist für mich jetzt einfach nur eine Glückssache gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich hatte das Kapital, um zu sagen, okay, ich investiere jetzt ins Mentoring und ich investiere auch die Zeit für mich, um mir das Wissen aufzubauen. Und ich glaube, das ist halt, man unterschätzt das, wie viel Glück da auch dazu gehört.
Genau, wahrscheinlich auch. Aber auch ganz viel, finde ich, Selbstreflexion und dann auch die Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, ich knapp's jetzt hier so viel Geld ab und auch so viel Zeit in der Phase, in der viele andere sagen würden, oh nee, jetzt habe ich erstmal, den neuen Job angefangen und irgendwie Arbeit noch verteidigen, das ist ja dann genau da reingefallen. Ja. Von daher, glaube ich, ist das nicht nur Glück, sondern geht auch auf deine Kappe. Und das finde ich richtig cool, dass du das gemacht hast oder auch machst und da jetzt am Ball bleibst. Wie ist es denn so mit deinen Freunden, habe ich mich gerade gefragt. Also was, also Umfeld ist ja auch immer so ein Thema, ne? Mhm. Und gerade bei Jüngeren, die dann vielleicht sagen, ja, oh, YOLO und erstmal irgendwie leben und Altersvorsorge, ach, was für ein Scheiß, habe ich noch 40 Jahre. Ja. Siehst du dich mit solchen Themen auch konfrontiert in deinem Umfeld?
Also es ist immer ein bisschen schwierig, weil ich habe halt Freunde, die gerade irgendwie ein Haus gekauft haben. Da ist es halt so ein bisschen schwierig, was zurückzulegen. Das ist dann ja meistens so diese Altersvorsorge, die dann viele haben. Okay, ich kaufe jetzt ein Haus und wenn ich dann alt bin, dann verkaufe ich das Haus wieder und investiere dann das Geld irgendwie in mein Altersheim oder
was auch immer. Weiß man nicht.
Ja, genau. Und dann halt auch noch ein paar, die halt so mit diesen BAföG-Schulden zu tun haben. Das ist, glaube ich, auch so, das ist, glaube ich, was vielen so ein bisschen danach erstmal noch am Bein hängt. Also da ist wirklich, also da hat man wirklich einen Luxus, wenn man das nicht zurückbezahlen muss. Also das kommt bei mir auch noch mit dazu. Also ich muss kein BAföG zurückbezahlen. Genau, aber grundsätzlich, so ein paar Freunde sind schon so in dem Modus, also kannst du mir so ein paar Tipps geben und so und
ja, genau. Oder in deiner Gang.
Das ist super. Also zumindest, dass ich mal so ein bisschen Hinweise geben kann, okay, guck dir mal das und das Buch an und guck dir mal die und die Webseite an, gerade Just ETF ist meistens so ein Tipp, wo dann viele so, was, da habe ich ja eine Übersicht und da kann ich mir mal angucken, was es alles so gibt und so. Und ich glaube, Gerd Kommer ist so ungefähr das Buch, was ich am meisten so empfohlen habe. Weil dann halt viele so im Modus sind, okay, und wie baue ich mir dann so eine Portfolio-Strategie
auf? Ja, genau.
Also das ist, glaube ich, so auch das Buch, was ich, glaube ich, allen ins Herz legen würde. Also es gibt da zwei Versionen davon. Eine Version sollte man nur lesen, wenn man wirklich sagt, okay, ich habe wirklich Wirtschaftswissenschaften irgendwie studiert oder habe da übelst viel Interesse dran. Das ist so das Buch, was wirklich tief reingeht. Meine Mutter hat die leichtere Version sozusagen, ich glaube, das ist die für Einsteiger-Version gelesen. Genau, und sie meinte, das hat für sie, um das Mindset zu erarbeiten, auch gereicht.
Ja, da kann man schon, also ich glaube, als ich den das erste Mal gelesen habe, habe ich auch ein halbes Jahr gebraucht. Man muss immer wieder weglegen und wieder neu anfangen und irgendwie das komplette Gehirn neu stricken. Also super Buch, halt sehr, es ist halt wissenschaftlich auf, also ne, man merkt halt, er ist Professor und hat trotzdem seinen Humor, finde ich irgendwie auch ganz witzig, so zwischen den Zeilen, immer wenn er dann so einfach wieder lässt und so ein Halbsatz, wo man denkt, oh, wo kommt das jetzt her? Also echt, Gerd Kommer auf jeden Fall absolutes Must-Read. Ja, spannend. Ja. Gab es denn da irgendwie auch so Gegenwind in deinem Umfeld, dass irgendwie gesagt hat, wow, was machst du denn jetzt? Und irgendwie so Mentoring und was, also mach das nicht, Aktien sind Teufelszeug.
Ich glaube, ich bin so der Mensch, dem man nicht versucht, irgendwas einzureden. Ich bin so vom Typ, dann werde ich bockig. Also, wenn dann Leute, wenn ich von irgendwas begeistert bin und dann fangen so Leute an, hast du dir das total gut überlegt, so dieses am besten noch von oben herab oder so. Oder wenn man genau merkt, die Menschen haben dann selber wissen davon nicht so richtig Bescheid.
Keine Ahnung.
Genau,
also, keine Ahnung, aber sehr viel Meinung.
Genau, ja. Also mit solchen Menschen
komme ich
ganz, ganz schlecht mit klar. Deswegen glaube ich, hätte ich niemand so richtig versucht. Und ich habe es auch nicht so, also ich habe zwar einer davon erzählt, so ungefähr auf Arbeit, okay, ich mache das Mentoring und so. Aber auf Arbeit war ich dann noch zu neu, um dass dann irgendwas dagegen gesagt hätte. Und meine Mutter war eher so in dem Modus, ja, klar, mach das mal.
Super, weil, das ist cool.
Genau, und so mein Vater ist immer so der skeptische Mensch. Aber da höre ich den dann einfach nicht so doll drauf. Also ich weiß davon, was ich davon denken soll. Also er ist halt so sehr vorsichtig und so. Und ich kann es auch verstehen. Also er hält halt auch gerne das Geld zusammen. Und aber ich glaube, dadurch, dass ich halt weiß, dass er selber noch nicht so wirklich in Aktien investiert hat, weiß ich auch, wie es halt in dem muss, darf, kann. Also deswegen. Und jetzt so im Nachhinein, meine Mutter war dann auch sehr inspiriert durch mein Mentoring und durch den Komma und so und hat sich dann selber entschlossen, halt irgendwie damit zu beschäftigen. Und jetzt mein Vater, so der Mensch, der immer so fragt, könnt ihr mir nicht sagen, welche ETFs ich investieren soll?
Der will das auch, ne? Typisch.
Ja. Und dann so, liest ihr das an oder hört ihr das Hörbuch an? Genau, ja.
Das ist witzig, kann ich mir richtig gut vorstellen.
Ja, wir sind auch so eine Familie, die dann ziemlich offen sprechen kann und so. Und das ist relativ cool.
Ja, das ist ja. Auf jeden Fall cool. Das ist, glaube ich, auch also absolut keine Selbstverständlichkeit, ja. Auch in Familien offen über Geld zu sprechen. Ne?
Ja.
Cool, ja,
das ist gut. Also ich glaube, das ist so der Vorteil am Einzelkind sein, dass so Eltern dann, also vielleicht wirkt es nur auf mich so, aber man hat halt so eine enge Beziehung mit seinen Eltern und so und dadurch teilt man das halt auch viel offener, glaube ich, so mit den Eltern, weil ansonsten hat man dann irgendwie ein Geschwisterkind, was in der gleichen Phase ist und dann spricht man vielleicht eher mit dem Geschwisterkind so, um sich so...
Ja, das kann sein.
Ja, und bei den Eltern sucht man dann mehr so die Anleitung und so nutze ich meine Eltern mehr so als, okay, ihr seid auch so Teil meines Soundboards und ihr dürft mir so die Meinung sagen, aber ob ich die beachte.
Mehr auch nicht. Genau. Ja, aber das ist auch super, ne? Also da so selbstreflektiert ranzugehen und zu sagen, ja, ich höre mir Meinungen gerne an, aber was ich dann damit mache, und so ist es ja, ne? Es ist ja dann quasi meine Sache, ob ich das annehme oder nicht. Und gerade, wie du auch gesagt hast, von Menschen, die auch keine Ahnung haben, jetzt mal außerhalb der Familie, egal wer, von denen, die kommen dann immer ganz irgendwie um die Ecke gesprungen mit allen möglichen Ratschlägen zu allen möglichen Dingen. Und dann guckt man sie so an und denkt so, wenn deine Ratschläge so toll sind, warum ist deine Lage dann so, wie sie ist?
Ja, nee, das stimmt.
Verstehe. Aha. Und hattest du so ein paar Aha-Momente, so in, ich weiß nicht, im Mentoring oder davor oder danach, so zum Thema Finanzen, Geldanlage, wo du dachtest so, ach so ist das. Oder ach, das ist irgendwas, was doch einfacher war, als du es dir vorgestellt hast, oder irgendein Aha-Erlebnis.
Ich glaube, es war so diese ganze Situation, so dieses, ich fand so in der Gruppe war es so dieses, okay, es gibt wirklich viele Leute, die noch so in dem Modus sind, ich habe keine Ahnung davon. Also ich glaube, gerade wenn man so um Anlage und sowas, wenn es darum geht und um Altersvorsorge allgemein, hat man immer so das Gefühl, alle anderen haben irgendwie voll den Plan, weil man auch so wenig drüber spricht, gefühlt. Und dann merkt man aber, okay, gut, irgendwie über alle Altersklassen hinweg haben alle irgendwie noch so ein bisschen Probleme und haben noch nicht so ihre Lösung gefunden oder brauchen auch noch so ein bisschen Nachhilfe, um da irgendwie voranzukommen. Ich glaube, das war so dieses, okay, es geht irgendwie allen so und es ist total in Ordnung und wir helfen uns gegenseitig und unterstützen uns da. Das war, glaube ich, so das und dann allgemein auch so, dass das Börse wirklich übelst einfach ist. Also wenn man so diesen, wenn man nicht so dieses Trader-Mindset hat, dann ist es wirklich einfach. Und ist auch logisch für mich, also so dieses Buy-and-Hold-Prinzip, was ja so das Ding ist, was irgendwie auch sinnvoll ist und was auch nachhaltig ist eigentlich so einfach. Das war für mich, glaube ich, so der Aha-Effekt. Also dass das wirklich, dass Börse nicht schwer sein muss, sondern dass ich da auch nicht jeden Tag irgendwie auf eine App gucken muss, ob da irgendwie... Oder bei Social Media, ob Elon Musk schon wieder irgendwie was getweetet hat und deswegen soll ich jetzt unbedingt meine Tesla.
Oder geraubt hat. Ja,
genau, deswegen, ich glaube, so das war so dieses Zweite. Also eines ist das Menschliche, andererseits wirklich so dieses naja, Technische, sagen wir es mal so.
Ja, da geht's, glaube ich, dann echt vielen so, ne? Das war ja auch, wurde auch in der Facebook-Gruppe dann auch, also in der Mentoring-Facebook-Gruppe auch thematisiert. Da hatte eine dann geschrieben so, okay, das war's jetzt. So, habe ich irgendwas übersehen? Ist es jetzt, also bin ich jetzt fertig? Aber das ist ja auch das Schöne daran, dass es ja dann einfach wird in dem Moment, in dem man halt weiß, was man tut, ne? Und in dem Moment, in dem man halt die Schritte davor gegangen ist, auch nicht einfach in ETF googelt, und weil dann ist es der Riester-Vertrag, ne? Dann ist es wieder, irgendjemand hat mal irgendwie was gesagt über Riester-ETF, ich mache jetzt mal irgendwie was, aber man weiß ja trotzdem wieder nicht, was es ist. Und dann kommt die Krise und dann ist es alles irgendwie ganz böse und die Börse ist schuld und so weiter. Also von daher, ja, schöner Aspekt, den du nochmal mit reinbringst, dass es alles tatsächlich gar nicht so schwierig ist, wenn man halt weiß, was man tut und auch warum man es tut. Ne?
Genau. Ja, also gerade auch so das Warum ist super wichtig. Also auch gerade so dieses, wie du es halt immer sagst, dieses Mindset. Einfach, dass man wirklich sowohl geistig als auch so ein bisschen so was Seele angeht, dass man wirklich versteht, warum tue ich das jetzt irgendwie? Also es muss halt wirklich richtig runtersacken, sodass man nicht jedes halbe Jahr dann überlegt, oh Gott, was, wie war denn das jetzt nochmal irgendwie? Warum lege ich da jetzt an? Und warum ist diese Strategie logisch? Und Traden ist mehr so eine ganz ungute Idee und so. Das ist, glaube ich, schon, wenn das nicht gesagt hat, dann kann man es halt auch irgendwie ein bisschen lassen, finde ich. Also oder nicht lassen im Sinne von das nie wieder anfassen, sondern dann sollte man einfach ein bisschen dran arbeiten. Mhm. Aber ja, also sobald das getan ist, ist so der größte Teil der Arbeit halt irgendwie getan, weil so die Strategie ist ja wirklich auch wirklich vorgegeben. Ich meine, sag mal, der Komma ist das eine Beispiel. Es gibt ja auch noch andere Basisstrategien, die man für Buy and Hold verwenden kann. Und dann ist es ja wirklich nur noch Recherchearbeit und Vergleichen. Und ich glaube, jeder kann irgendwie vergleichen. Also wenn man jetzt diese Daten dann bekommt, dann kann man die nebeneinander legen. Und sagen,
okay. Also wonach sollte man denn logischerweise dann irgendwie vergleichen oder so, ne?
Ja, genau. Ja, cool. Also das ist halt, also ich glaube, da gerade so diese Vergleichsmerkmale, es ist halt so, da ist es halt wirklich nett, wenn man sagen kann, okay, ich habe da jetzt mal mit jemandem drüber gesprochen und dann kann ich auch da Prioritäten setzen. Aber ja, ansonsten, ja, wie du schon meinst, das ist kein Hexenwerk.
Ja, kriegt man alles hin, ne?
Definitiv, ja.
Und was sind denn so deine Pläne auch in finanzieller Hinsicht? Also ich meine, du bist jetzt 28, fast 29, wie ich ja gelernt habe. Und gerade erster Job angefangen, das erste Gehalt kommt rein. Denkst du da schon weiter und überlegst, ja, wenn ich irgendwie mal ein Eigenheim habe oder ich will in Immobilien investieren oder... Hast du da so eine Vision von deinem erwachsenen Ich?
Also ich glaube, Immobilien kommen halt für mich gar nicht in Frage. Also das ist für mich einfach so ein, weiß nicht, also ich hab da jetzt so schon so viel drüber gelesen und weiß, dass es relativ unrentabel ist. Mhm. Und ich vertraue auch aktuell so ein bisschen dem Bankensystem da nicht so richtig, weil ich... Also weil ich so offen, man hört ja immer so wieder von so Leuten, die finanziell nicht so richtig gut aufgestellt sind, weil sie es häufiger erwähnt haben, die dann halt trotzdem irgendwie einen Kaufvertrag für so Häuser bekommen. Und dann denke ich mir so, das ist ja, also ich meine, The Big Short, also so als Film gucke ich mir irgendwie so alle Jahre an, einfach damit ich mich nochmal daran erinnere. Das kann sehr, sehr schief gehen. Ne? Mhm. Also das ist so das, was ich im Hinterkopf habe. Deswegen finde ich das Eigenheim, also ich, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht so auf Familie aus und so, deswegen finde ich das Eigenheim irgendwie auch so ein bisschen sinnlos. Deswegen, und sobald man ein Eigenheim hat, ist man halt auch so ein bisschen unflexibel und mal sehen, vielleicht, man weiß ja nie, wie es einen so beruflich dann in 7 Jahren irgendwie irgendwo hin verschlägt. Deswegen.
Absolut, ja. Eigenheim ist nicht für jeden was.
Deswegen, also für mich ist es wirklich so dieses nochmal über die Anlagestrategie drüber gehen und dann nochmal irgendwie gucken, okay, vielleicht stelle ich mich da ein bisschen breiter auf. Jetzt bin ich ja, wie gesagt, in zwei ETFs investiert, die so ein bisschen den gesamten Globus abdecken. Man kann es ja ein bisschen breiter noch aufstellen, wo man sagt, okay, darüber packt man jetzt vielleicht Immobilien mit rein oder so nochmal als Gegengewicht, weil die Märkte ja doch irgendwie ein bisschen gegenseitig anders reagieren. Das wäre so das Einzige, wo ich drüber nachdenken würde. Okay. Aber grundsätzlich jetzt in
aufgestellt.
Ja, also so fühle ich mich aktuell so sicher. Und ich vertraue so ein bisschen anderen Produkten nicht. Also da bin ich, glaube ich, so ein bisschen Gerd Kommer geschadet. Der dezimiert so andere Produkte relativ heftig. Ja. Deswegen ist es so ein bisschen, also keine Ahnung, Rohstoffe, Gold, das ist überhaupt nichts für ihn. Deswegen.
Man muss es ja auch nicht verkomplizieren, ne? Also das ist ja auch Teil der ganzen Anlagestrategie, wie wir sie ja dann auch, wir alle quasi praktizieren oder lernen oder worum es ja dann auch in dem Mentoring geht, das, oder überhaupt passives Investieren, Buy and Hold, hast du ja auch schon gesagt. Keep it simple, ja, erstmal irgendwie laufen lassen und gerne mit ein bisschen mehr füttern. Und wenn man dann irgendwie sagt, ja, Immobilien auch noch, dann hat man aber zumindest mal die Basis und weiß, dass die Basis steht. Und wenn man dann irgendwie doch Bock auf ein Eigenheim hat oder so, dann kann man das ja alles irgendwie noch on top setzen. Das Schöne, oder warum ich ja ETFs oder generell auch ja, Aktienbörseninvestments so gut finde, ist, dass es halt einfach sehr, sehr flexibel ist. Ne? Also wenn ich sage, wenn sich in 10 Jahren mein komplettes Leben um 180 Grad gedreht hat, ja, dann mache ich etwas anderes. Ne? Theoretisch ist natürlich, wäre natürlich schön, wenn es so bleiben würde und immer schön wachsen würde. Mhm. Aber manchmal ist das Leben dann halt auch, wie es nun mal ist, und dann ändern sich Dinge. Mhm. Und da ist man mit so einem Aktiendepot immer noch sehr, sehr viel flexibler als mit einer Immobilie. Die kann man nicht mit dem Knopfdruck innerhalb von 2-3 Tagen verkaufen. Oder selten.
Ja, nee, das stimmt. Also ich glaube, man muss da echt so seine Prioritäten überdenken. Weil ich bin gerade bei Rürup und Riester, bin ich halt echt auf Rürup und Riester gegangen, damit ich an dieses Geld nicht rankomme. Also gerade Rürup ist ja so ein Produkt, das ist halt, oh, das ist so bombensicher. Also im Sinne von, du kommst da nicht wieder ran.
Ja, ja.
Deswegen, okay. Also es war... Genau, also da muss man wirklich so, man muss sich wirklich überlegen, wie macht man es, also wie teilt man es auf, und
da kann es auch mal für Typ, ne? Also was will ich das oder nicht? Fühle ich mich gut, wenn es quasi komplett weg ist, oder löst das bei mir Schnappatmung aus? Und ich will lieber das zumindest die Option haben, ran zu können oder so. Ja, deswegen ist es auch wirklich dann wieder eine sehr individuelle Geschichte, auch womit man sich halt einfach wohlfühlt, ne?
Genau, ja. Also man sollte schon so ein bisschen, bevor man die gesamte Struktur sozusagen aufsetzt, sollte man schon drüber nachdenken, okay, wo soll es mal hingehen? Also wenn man jetzt irgendwie plant, dann doch mal ein Eigenheim zu investieren, ist es vielleicht doch mal nochmal was anderes, wo man sagt, okay, ich brauche einen Riester, bei dem ich dann auslösen kann. Und genau, also das ist schon, aber wie gesagt, wenn man da selber nicht so richtig Bescheid weiß, hilft immer irgendwie ein Gespräch mit Freunden, Bekannten, oder man geht halt wirklich zur Honorarberatung und sagt, okay, gut, was sind meine Optionen? Weil ich glaube, das ist auch so, dass man wirklich vorab vielleicht gar nicht weiß, was so die Optionen sind. Und da Hilfe anzunehmen, ist wirklich echt gut. Also
ja, schönes Stichwort, Hilfe anzunehmen, auch in dem Bereich dann, ne? Gerade wenn es um solche Verträge und so weiter geht. Boah, also Respekt, dass du dich da selbst durchgewühlt hast. Ich hatte mir meinen ja auch angeguckt, also ich habe mir auch in meinem dann nur die Kosten angeguckt und das so, what? Das ist eben, das klingt ziemlich viel Geld. Aber das allein ist ja schon mal der erste Schritt, ne? Also vielleicht, wer das jetzt irgendwie hört oder sieht und da auch noch so einen alten Riester-Rumpel-Vertrag irgendwo rumliegen hat oder Bausparer oder was auch immer, man muss ja nicht das ganze Ding verstehen, aber die Seite mit den Kosten, die ist relativ eindeutig.
Oh ja.
Da so viele Zahlen drinstehen, und dann kann man sich mal ganz kurz überlegen, ob sich das lohnt oder nicht. Und bei den, das lohnt sich natürlich nicht. Aber das ist ja dann schon mal der erste Schritt zu wissen, boah, jetzt habe ich irgendwie doch so ein blödes Ding und das muss ich irgendwie loswerden. Und ab da sind ja dann Honorarberater super. Du kennst ja auch Ingo aus dem Mentoring von MyVec, die machen ja auch wirklich super Job. Kann man dann auch hingehen und sich einen vernünftigen Vertrag geben lassen.
Auf jeden Fall. Also ich habe auch direkt von MyVec, die haben in ihrem YouTube-Account haben sie auch direkt so ein Video, dass ich mit diesen Kosten von Verträgen auseinandersetzt, und das habe ich benutzt, und die habe ich mir dann halt so aufgegliedert, okay, und habe dann geguckt im Vertrag, okay, auf welche Kosten kann ich dort und dort zuordnen, und das war für mich dann schon eine gute Orientierungshilfe. Also
Empfehlung, YouTube-Kanal von MyVec, Video zum Thema Versicherungskosten, oder findet ihr schon, wenn ihr danach sucht, wahrscheinlich.
Definitiv.
Schadet wahrscheinlich auch nicht, sich die anderen Videos auch mal anzugucken.
Ja, definitiv.
Okay, liebe Trixi, vielen, vielen Dank bis hierhin. Ich finde es immer noch ganz toll, dass du mit deinen 28 Jahren so auch selbstbewusst bist und auch so ausgeplant und sagst, ja, Leute, können mir was erzählen, ist mir egal, ich fahre irgendwie meinen Schuh, ich mache das, ich habe hier meine Struktur, alles war so Haken dran. Ich glaube, da sind im Laufe des Gesprächs echt einige Kinnladen runtergefallen, so okay, krass. Also vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte auch teilst und auch damit auch zeigst, dass es halt auch in jungen Jahren möglich ist. Ne? Also alle, die jetzt älter sind, denken sie, ja, okay, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Das ist halt auch Quatsch. Ne? Also es gibt ja auch, gerade im Mentoring sind ja auch wirklich viele, viele Frauen, fortgeschrittenen Alters, so sagt man das, glaube ich, political correct, viele Frauen, die ein ganzes Stück älter sind als du, die es dann halt aber trotzdem auch angehen, ne? Und die sagen, okay, besser spät als nie. Und das ist immer so ein bisschen das, ja, wo man für sich seine Entscheidung treffen muss. Ne? Sage ich trotzdem, okay, ja, blöd gelaufen jetzt, aber mindestens mal jetzt noch Attacke als niemals. Und natürlich die Jungen, die jetzt zuhören und sich denken, oh, okay, ja, das kriege ich auch hin, das hört sich alles gar nicht so mega super kompliziert an. Dann ist das natürlich auch ganz, ganz schön. Da bist du auch ein sehr schönes Beispiel dafür. Und du warst ja auch in der Facebook-Gruppe, deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass das mit dir geklappt hat, in der Facebook-Gruppe immer am Start und immer kommentiert. Ja. Und ich war schon so, ach, Trixie hat geantwortet, okay, brauche ich nicht mehr antworten. Also ich war fast Teil des Coaching-Teams. Also vielen Dank auch dafür für deinen aktiven Beitrag da im Mentoring-Programm. Das hat echt richtig Spaß gemacht. Bevor wir schließen, beziehungsweise jetzt als letztes übergebe ich dir nochmal das Wort und stell dir mal vor, in einem Podcast oder hier YouTube oder wo auch immer, sind so ein paar Moneypennies jetzt, vielleicht auch in deinem Alter, auch relativ jung, und überlegen, sagen, ach, Altersvorsorge, naja, kümmere ich mich vielleicht irgendwann mal irgendwie so drum. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Ich weiß, dass Altersvorsorge so ein richtig bescheidenes Thema ist. Also ich glaube, gerade wenn man vom Studium kommt, ist es halt so, okay, gut, das ist jetzt in 40 Jahren, 50 Jahren, je nachdem, wie lange man arbeiten möchte. Aber so früh wie möglich anfangen ist da echt von Vorteil, weil, wie gesagt, bei mir war es schon so mit 28, ich hätte noch 5 Jahre früher anfangen können, dann hätte ich noch mit kleineren Beträgen einsteigen können. Und sobald man es geregelt hat, fühlt man sich dann nochmal mehr wie so ein Erwachsener. Also für mich ist immer so dieses, oh, krass, bin ich erwachsen Gefühl, was wirklich, ist wirklich ein gutes Glücksgefühl, dass man sich drum geregelt hat. Und der Vorteil ist, dass man sich dann wirklich nichts mehr einreden lassen muss. Wenn ihr das geregelt bekommt, dann seid ihr echt sowas von, dann habt ihr sehr, sehr viel anderen Leuten voraus. Und ich glaube, das ist auch super, wenn man sagen kann, ich habe das alleine geregelt oder zumindest irgendwie habe ich mich alleine dran gesetzt und habe da Leute gefunden, die mir helfen können und habe mich da selber durchgewurstelt. Und das Coole ist auch, dass ihr dann anderen Leuten helfen könnt, was ich immer super spannend fand. Also gerade in der Moneypenny-Gruppe, wie ich schon erwähnt, ich habe mich da versucht, immer gut einzubringen. Jetzt glaube ich, also es hilft, das eigene Wissen irgendwie zu vertiefen und gibt einem dann irgendwie nochmal so ein cooles Gefühl, dass man irgendwie helfen konnte. Und wie gesagt, das ist halt wirklich, wirklich einfach. Es wird einem so ein bisschen verkauft, als wäre es das schwerste Thema der Welt. Und die Verträge werden auch leider so gestaltet, dass sie ein bisschen undurchsichtig sind. Deswegen, also setzt euch einfach ran, versucht so viel wie möglich irgendwie dazu zu lesen oder euch anzuschauen. Oder wie gesagt, das Mentoring ist da super, super gut. Also dann bekommt ihr irgendwie einen strukturierten Anfang und könnt da einfach durchlaufen und euch mitziehen lassen, vor allem auch von den anderen Moneypennies, was besonders wichtig ist.
Absolut. Genau.
Ja, und genau. Und wenn ihr es hinter euch habt, dann ist es so ein großer Brocken, der von euch abfällt. Und dann ist es einfach nochmal einmal im Jahr drüber nachdenken, muss ich jetzt irgendwie was umswitchen? Muss ich irgendwie meine Struktur nochmal neu ausrichten, weil ich irgendwo übelst viele Gewinne gemacht habe oder es lief dann doch irgendwie ein bisschen schlecht, aber genau, das ist das Einzige, was ihr irgendwie im Jahr machen müsst, mal so für eine halbe Stunde, eine Stunde. Genau, und viele Sorgen werden von euch abfallen. Das ist das Wichtigste.
Schön. Vielen, vielen Dank. Da hat nochmal sehr viel Wichtiges drin gesteckt. Also früh anfangen, einfach loslegen, machen, sich mitziehen lassen, für das Gefühl der Sorgenfreiheit dann am Ende.
Ja,
vielen, vielen Dank, Trixie. Ich glaube, du bist ganz großes Vorbild für einige in deiner Generation, die sich hoffentlich jetzt sagen, ja, okay, dann gehe ich das Thema auch mal an. Gerade dieser zeitliche Vorsprung, wie du auch gesagt hast, ne? Also je früher man anfängt, desto kleiner sind die Sparbeträge, die man abknapsen muss. Ja, das wird richtig viel am Ende, wenn man länger wartet. Also früher anfangen lohnt sich vielerlei Hinsicht, als da jetzt noch ein paar Jahre zu warten. Also das ist dann leichter, auf den Betrag zu kommen, den man im Alter braucht. Okay. Super, vielen, vielen Dank, Trixi. Ganz liebe Grüße nach Leipzig und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall. Vielen, vielen Natürlich. Dank.
Super gerne.
Mach's gut, jo. Trixi. Tschüssi.
Mach's gut. Tschüss.
Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madamemoneypenny.de/newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir. That's right.